Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Mein Name ist Helge Lorange, ich bin Norweger. Ich habe seit 4 Jahren in die Stadtrat in Oslo repräsentiert, die Schwesterpartei von CDU-CSU, Høyre in Norwegen. Bin auch für die Stadtregierung in Oslo gearbeitet. Aber ich glaube, ich bin hier heute, weil ich auch die Präsident von Epe Pride ist. Epe Pride, das ist die LGBT-Network for EPP, European People's Party oder RVP, als es in Deutschland heißt.
Herzlich willkommen, Helge.
Danke.
Schön, dass du nach Berlin gekommen bist für den Live-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung Menschenrechte nachgefragt hier in der Akademie in Berlin bei heißem Wetter. Aber hier haben wir angenehme, gekühlte Temperaturen. Von daher werden wir jetzt auch in Ruhe hier mit dir sprechen können. Die EVP versammelt Parteien der politischen Mitte. Du hast es angesprochen. Und 11 dieser Parteien aus 10 Ländern bilden die Organisation EP Pride seit 2013 und seit 2023, also 2 Jahre, seid ihr jetzt auch offiziell Teil der EVP. Wie beurteilst du politisch diese neue Organisation? Welchen Einfluss übt ihr in der EVP aus?
Ich glaube, wir haben ganz breite Unterstützung von der EVP-Familie. In 2023, wenn wir eine Associated Entity bekamen, war es nur eine Partei von den 82 Mitgliederparteien in der EVP, die nicht unsere neue Stellung unterstützt. Also wir haben breite Unterstützung und wir haben auch gute Zusammenarbeit, nicht nur mit den 10 Ländern, wo wir repräsentiert ist, aber auch sondern mit sehr guten Dialog mit anderen Parteien, so wie die Republikaner in Frankreich, mit Nea Demokratia in Griechenland und auch viele andere Parteien. So, ich glaube, wir haben eine gute Unterstützung und wir ist auch Teilnehmer in politischer Arbeitsgruppen in der EVP und haben deswegen Möglichkeit Einfluss in den Parteien.
In eurem Namen EP Pride steckt ja das Wort Pride, also Stolz. Was sind so die Ziele und Aufgaben eurer Organisation?
Wir haben eigentlich 2 Voraussetzungen. Das einzige ist natürlich Beeinflussung EVP. Wir machen das durch die politische Arbeitsgruppen. Ich war zum Beispiel in der Resolutionskomitee für den Kongress dieses Jahr und könnte da Focus on LSBT-Themen reisen. Das war auch ganz successful. Und so ist es auch so, dass die Debatte über LSBT-Fragen ist ein bisschen unterschiedlich in den unterschiedlichen Ländern. Wir benutzen viel von unserer Zeit und unserer Arbeit, Austauschen von Ideen, von Resultaten. Also zum Beispiel in Deutschland kam es in 2013 ein Verbot für Konversationstherapie. 2 Jahre später hatten wir dieselbe Debatte in Norwegen. Ich habe von LSU viele Notaten und Unterlagen bekommen, so dass ich sehr gut vorbereitet und wusste alle die Gegenargumente und so. Ich hatte alle die Antworten in vorne und konnte dann die Debatte viel, viel besser hantieren. Und, ja, endlich bekamen wir auch in Norwegen eine Verbot in 2019.
Vielen Dank. Ihr habt jetzt im März ein Positionspapier mit dem Wilfried Martin Center for European Studies in Brüssel herausgegeben. Das heißt, ihr wollt die LGBTIQ+-Stimme stärken als Teil der Mitte-Rechts-Narrative. Was verbindet ihr mit diesem Positionspapier? Warum ist das Thema für die EVP im Europaparlament so wichtig?
Ich möchte eigentlich mit einem Zitat von einem früheren norwegischen Parteiführenden, Jo Benko. Er war jüdisch und er bekam später unser Parlamentspräsident. Er hat immer gesagt, die Mitte-Rechts-Partei ist die Partei, die mich am besten die Möglichkeit gibt, anderes zu sein. Und ich denke, also ein sehr wichtiger Punkt für die Zentrechtbewegung ist, und was von und unterschied uns von den mehr autoritären Ideologien, ist der Respekt von jeder Einzelnen und Einzigartigkeit und Wert. Und wir haben zusammen mit den Milton Martin Center über ein Jahr zusammengearbeitet und wir haben gedacht, also warum ist das nicht ein Thema, wenn wir so in unsere Basic-Ideologie so klar Respekt für Individuen und Prioritären, dann müssen wir auch mehr Fleisch an die Beine sagen wir in Norwegen, haben. Was bedeutet eigentlich das? Was bedeutet das für die unterschiedlichen Parteien? Und wir haben zusammengesetzt eine, nicht eine große politische Programm, aber 6 Seiten mit gute und informative Wege, denn die Parteien in EVP kann ja lesen und sehen, okay, das ist, was das bedeutet, wenn wir sagen, dass wir die Ideologie follow up.
Es gibt ja anscheinend in der EU sehr, sehr widersprüchliche Entwicklungen. Auf der einen Seite sind jetzt 70 europäische Abgeordnete nach Budapest gefahren, um an der Budapest-Pride teilzunehmen. Andererseits hat aber die Regierung Orbán diese Istanbul-Pride zum ersten Mal nach fast 3 Jahrzehnten verboten. Wie erklärst du dir diese Polarisierung bei diesem Thema LSBT+, was ja eigentlich relativ harmlos erscheint?
Es ist eigentlich ganz, ganz Besonderes. Die letzten Jahrzehnte haben eigentlich die Toleranz und die Vielfalt und deutlich zugenommen und die rechtliche Situation für LSBT hat sich in vielen europäischen Ländern verbessert. Aber jetzt erleben wir mehr eine Negativentwicklung auch innerhalb von EU. Natürlich, es hat eigentlich angefangen mit dem Angriff auf diese Werte in und aus Russland. Jetzt sehen wir auch die Entwicklung in den USA. Aber auch in Europa und in den EU sehen wir in mehreren Ländern, nicht nur Ungarn, sondern auch Slowakien, Bulgarien, Rumänien und auch mit der neu gewählten Präsidentin Polen, sehen wir eine negative Auswirkung. Und das ist echtlich schrämmend.
In der letzten Woche ist hier in Berlin eine Studie vorgestellt worden unter dem Titel Russlands Nachahmer, die auch auf Ungarn eingeht. Und aus Ungarn war ein Parteimitglied der Momentum, kleinen liberalen Partei, auch vertreten bei der Vorstellung. Würdest du sagen, dass das eine angemessene Beschreibung ist, Russlands Nachahmer, oder ist das nicht weit übertrieben, weil Russland ein, sagen wir mal, kriegsführender Staat ist, der Europa und die freie Welt im Grunde angegriffen hat? Oder ist dieser Begriff, wenn es um das Thema LSBT geht, ist das dann durchaus angemessen, davon zu sprechen, dass Ungarn beispielsweise ein Nachahmer der russischen Politik ist?
Also man findet das gleiche Muster von Russland nach Ungarn, in Bulgarien. Also man folgt die gleiche Spur. So, ich glaube, es ist teilweise zumindest eine sehr Strategie von Russland, dass man Europa und EU teilen und machen eine polarisierte und unstabile Zusammenhänge.
Wir haben ja auch in Deutschland eine rechtspopulistische Partei. Was verbinden diese Parteien oder was verbindet diese Parteien in ihrem Kampf gegen LSBT+? Welche Ideen stehen dahinter, dass man sich gegen die LSBT+-Community zusammenscharrt und dagegen ankämpft?
Alle diese rechtsextremen Parteien ist eigentlich nur gegen. Die sind gegen alles. Die haben keine Lösungen, die sind nur gegen. Und ich glaube, die fangen mit LSBT an, weil es ist eine kleine Gruppe, eine Minorität und man sieht auch einen negativen Trend gegenüber LSBT eigentlich weltweit. Es ist ein einfacher Anfang, aber ich glaube, es will, falls die Success haben, will es nicht nur mit der LSBT-Bewegung und LSBT-Menschen enden.
Welche politischen Konzepte könnten aus deiner Perspektive der Mitte in der EU, der politischen Mitte in der EU helfen, gegen diese rechtsradikalen und rechtspopulistischen Parteien erfolgreich zu agieren?
Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir unsere Ideologie nicht wegverhandeln, dass wir stehen stark und sagen, also grundsätzliche Menschenrechte für alle, auch für LSBT, das ist nicht verhandelbar. Nicht in den Europaparlament, nicht in den nationalen Parlament, nicht in die Regionen oder in die Bundesländern oder in die Gemeinden. Das ist nicht etwas, den wir verhandeln über.
Es gab eine andere Untersuchung, jetzt auch in diesem Jahr, die hat relativ hohe Zustimmungswerte von homosexuellen Männern für die AfD hervorgebracht. Und ein Mitarbeiter der Humboldt-Universität, der zum Thema Verhältnis von Geschlecht, Sexualität und Populismus forscht, hat gesagt, die AfD ist keine schwulenfeindliche Partei, sondern eine queerfeindliche Partei. Und auch Alice Weidel, die ja mit einer Frau zusammenlebt, hat ja einmal gesagt, dass sie zwar mit einer Frau zusammenlebt, aber nicht queer ist. Welche Bedeutung haben diese Begrifflichkeiten aus deiner politischen Perspektive?
Naja, ich habe nicht so klare Zahl für die Unterstützung von den rechtsextremen Parteien in anderen Ländern gesehen, aber ich habe gehört, dass auch in Frankreich und auch den Republikanern in den USA hat große Unterstützung. Ich finde es ganz, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Und ich finde es eigentlich ein bisschen Besonderes, dass die AfD, die sind gegen, eher für alle, aber der Parteiführende wohnt mit einer Frau zusammen in dem Nachbarland. Das ist eigentlich, also, und die Wählerin kann das nicht sehen, die Doppelmoral. Für mich ist das, ja, ich weiß nicht.
Wieso habt ihr euer Positionspapier zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht? War die Zeit einfach reif oder war das ein langer Prozess, der jetzt zu diesem Zeitpunkt dann sozusagen abgeschlossen war?
Ja, es war eigentlich ein langer Prozess. Wir haben mit den Martensen über ein Jahr zusammengearbeitet und wir haben letztes Herbst haben wir ein Seminar in Brüssel über den LSBT-Themen und LSBT-Topics. Und danach haben wir eigentlich gedacht, warum ist das nicht höher an die Agenda für unsere Parteien? Was sollen wir tun? Was können wir als unsere Organisation und die Wilfried Martensen zusammen tun, um diese größere Fokus an die LSBT-Themen und Topics. Und dann haben wir dort zusammengearbeitet, hat eine Arbeitsgruppe, die für ein halbes Jahr gearbeitet. Und das endet mit einem Positionsdokument, den wir an die EVP-Kongress in Valencia präsentierte. Und das war eigentlich eine sehr gute Präsentation. Wir hatten ein Side-Event mit mehreren Teilnehmern, auch Oliver Schenk von Sachsen, war da und hatte eine sehr gute Idee. So, ja, es war eine gute Präsentation.
Was vielleicht den einen oder anderen überrascht, Punkt 6 eures Positionspapiers geht auf die besonders verwundbaren Asylbewerber und Flüchtlinge ein, nämlich die LGBT oder LSBT plus Hintergrund haben. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, diesen Punkt mit aufzunehmen, obwohl ihr wisst, dass das Migrations- und Fluchtthema für die Parteien auch der politischen Mitte besonders sensibel ist?
Das ist eigentlich ein ganz besondere Debatte. LSBT-Flüchtlinge, zumindest in mehreren Fällen, hat eine doppelte Flucht. Also man musste von dem Krieg in Syrien zum Beispiel flüchten, aber man kann nicht zurückfahren, weil wahrscheinlich die Familie, die Stadt, die Environment, die Milieu, wo du aufgewachsen bist, will ich nicht zurückhaben. Deswegen muss man für diese Flüchtlinge muss man anders denken als für Leute, die zurückschicken und es rücksenden kann. Und es handelt nicht um mehrere Flüchtlinge, mehrere Asylanten. Es handelt nur um, was soll man am besten für den Einzelnen machen. Für viele kann man ja sagen, also du bleibst hier vorübergehend und musst zurückfahren, wenn es besser ist. Aber für andere ist die Rückfahrt nicht eine Möglichkeit. Deswegen muss man ein bisschen anders denken. Und wie ich gesagt, also es handelt nicht um mehrere Flüchtlinge und Asylsuchende, nicht um neue Gruppen, nur bessere Anpassung an, was man hier haben.
Das Papier ist jetzt gut 3 Monate alt. Wie waren eigentlich die politischen Reaktionen in Brüssel, Straßburg, Berlin, Paris und so weiter?
Naja, wir haben nicht so viele Rückmeldungen bekommen. Wir haben später gute Dialog mit Manfred Weber in EVP und hat zwei Veranstaltungen mit ihm über Einzelfragen und so, zum Beispiel über die Situation in Ungarn für vor 2 Wochen und hat eine sehr gute Diskussion mit ihm. Auch nicht über nur Ungarn, sondern auch die Dominoeffekt, den man sieht in anderen Ländern und auch, dass die Wichtigkeit Sanktionen, fungierende Sanktionen zu implementieren, so dass nicht andere Länder folgen wie Ungarn.
Gab es denn Reaktionen im vorpolitischen Raum, beispielsweise bei zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich um LSBT plus kümmern?
Wir haben auch einen guten Dialog mit zum Beispiel ILGA Europe. ILGA Europe machen jedes Jahr diese Rainbow Map und haben auch sehr viel andere gute Arbeit. Wir haben gute Zusammenarbeit mit ihnen. Wir haben auch mit Nationalorganisationen gute Zusammenarbeit. Und ich denke eigentlich, dass es ist ein bisschen unterschiedlich. Also die Liberalen hat auch ein LSBT-Netzwerk, das ist aber nicht zu aktiv. Die sprechen zusammen, aber nicht mit anderen Leuten. Die Sozialdemokraten hat ein Netzwerk, aber der norwegische sozialdemokratische LSBT-Leiter, er sagt, also die in die europäische Pink Rose, die fahren nur am Pride und machen nichts seriös Politik dazwischen. So, ich glaube, dass wir eigentlich in eine sehr gute Entwicklung haben und auch, dass wir so seriös in den EVP genannt werden, ist echt gut.
Die Europäische Union hat ja ein Konzept erarbeitet für die letzten 5 Jahre, 2020 bis 2025, Union der Gleichheit. Wie wichtig ist es, dass auch die Parteien der politischen Mitte im Europäischen Parlament an dieser Europäischen Union der Gleichheit mitwirken?
Ich war so früh, wenn ich den Bestellungsbrief von Ursula von der Leyen nach dem neuen Kommissar für Equality geschrieben. 3 Punkte war sehr wichtig in diesem Brief. Das war Intensivierung auf Arbeit gegen Hasskrimi und Hassgespräch, Verbot gegenüber Konversationstherapie und Erneuerung der Strategie, LSBT-Strategie. Und die neue Kommissarin, sie hat immer das sehr seriös angenommen und hat auch eine öffentliche Hörung jetzt und will diese Herbst eine erneute Strategie für die nächsten 5 Jahre präsentieren. Und wir haben auch als Pride sehr viel, also 6 Punkte, 6 prioritäre Themen geschickt, denn wir möchten gerne, dass sie arbeiten und inarbeiten in die Strategie. Aber das Wichtigste ist eigentlich 2 Sachen. Erste ist, EU muss nicht die grundlegenden Werte der Union abweichen. Die muss also nicht verhandeln. Und das gilt beide für die Mitgliedstaaten und für die Erweiterung, zum Beispiel in Western Balkan. Man muss starke Maßnahmen haben für die Länder, die nicht folgen, die grundlegenden Werte und grundlegende Menschenrechte für alle. Das ist sehr wichtig. Das andere ist ich kann nicht Konspirationstheorie sagen, aber die Idee, dass LSBT ist eine Ideologie, muss man rückweisen. Sehr hart und sehr stark. LSBT, das handelt sich um Menschen, um Identität. Das handelt sich nicht um eine Ideologie. Und falls man sagt, dass LSBT eine Ideologie ist, dann ist das eigentlich eine Dehumanisierung von seinen Mitmenschen.
Die nächsten Europawahlen sind erst in 4 Jahren, 2029. Was muss aus deiner Perspektive im Bereich Schutz von LSBT-Sternchen in der EU passieren, dass sie auch 2029 in Ländern wie Ungarn, Slowakei, Bulgarien und so weiter noch frei und ohne Furcht leben können?
Wir haben 6 Sachen. Eine haben wir gesprochen, das ist die internationale Engagement und Flüchtlinge. Das Wichtigste ist, dass Familien kommen in sehr viele Formen jetzt. Es ist nicht nur eine Mutter, Vater und Kinder. Es gibt viele Familienformen und man muss ja sorgen, dass die rechtliche und juridische Rahmen für eine Familie ist europaweit und ist grenzenlos. Man muss eine Rahmenwerk für Regenbogenfamilien an europäischer Ebene machen. Man muss auch die Arbeit gegen Konversionstherapie intensivieren. Und ich glaube eigentlich, dass die beste Lösung ist, EU muss die Mitgliedstaaten ermutigen, Ländern so wie Deutschland, Zypern, Irland und Norwegen folgen. Diese Länder hat bereits Gesetze, die Vorbild werden kann für andere Länder. Das ist das beste Möglichkeit und das schnellste wahrscheinlich, um eine europaweite Verbot zu bekommen. Dann muss man auch, es ist eine große Bedeutung, besonders für die Transpersonen, wenn die EU die Selbstbestimmung von Transgender-Personen in ihrer Strategie thematisieren und dabei den Schwerpunkt auf die grenzüberschreitende Anerkennung ihrer Rechtsstatus innerhalb und außerhalb EU legen. Hassreden haben wir auch besprochen, das ist sehr wichtig. Leider hat die Entwicklung in diesem Bereich einen sehr gefährlichen Weg über die letzten Jahre. Wir haben auch tödliche Angriffe in Oslo, Bratislava und Dresden gesehen. Das ist echt schwer und die EU muss das Bewusstsein für Hassreden und Hassverbrechen schärfen und weitere Initiativen ergreifen, um diese so einen europäischen Verbrechen zu machen. Und dann ist es auch sehr wichtig, auf die lokale Ebene Sicherräume für junge Menschen zu schaffen, in denen jeder sich selbst ohne Angst vor Diskriminierung enthalten kann. Und das muss auch für die öffentlichen Räume und privaten Räume gelten. Aber dies ist nicht eine EU Ebene. Aber die EU kann fungieren als eine Erfahrungsaustausche und präsentiere gute Lösungen und gute Erfahrungen für andere Länder und für andere lokale Behörden. Das sollte eigentlich ein sehr wichtiges Thema sein.
Vielen Dank. Also sehr viel Arbeit für euch politisch, als politische Parteien im Europäischen Parlament und viel Arbeit auch für die EU. Viel Erfolg dabei, auf dass 2029 ein besseres Jahr wird, eine bessere Wahl wird und sich die Menschen mit LSBT-Plus-Hintergrund in der EU zu Hause fühlen können. Vielen Dank für das Gespräch.
Und herzlichen Dank, dass ich hier kommen konnte und dass ich dieses Gespräch hätte.
Die politische Meinung. Neutral. Geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.